Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist die Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit nach vorne, auf Buri, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki, der kann ihn mal aufschießen, Tor!
Sommerloch nicht mit uns. Wir stellen uns der chemiefreien Zeit wie eh und je online. Und mit so viel BSG wie geht und weil da gerade nicht so viel geht, gehen wir in die Tiefe und gucken heute auf die Oberligen. Und weil wir alle anscheinend kein Leben haben, sind wir hier wieder mit einem vollen Haus unterwegs. Ich begrüße Bastian.
Hallo, Sommerloch, und ich möchte gerne wissen, wie viel hat das Sommerloch mit Christian Benbenek zu tun und kann man da reinfallen?
Nils.
Immer noch Derby-Sieger.
Max, moin.
Mahlzeit.
Und Lochi ist da.
Ich habe mal als Janne Fußballgott. Schönen Tag. Ich grüße euch.
Ja, und ich bin Derby-Sieger. Ich versuche das wieder wie eh und je schlecht, mehr schlecht als recht unter ein Dach zu bringen. Mein Name ist Jonas. Wir beginnen die Folge Chemisches Element Nummer 56 mit ein paar News, bevor wir schelmisch nach Hohenschönhausen grinsen und auch nach Zwickau gucken. Ja, fangen wir an mit den Neuigkeiten und fangen vielleicht mal mit Schönem an. Denn es gibt wieder zwei Sachen aus dem Kader zu vermelden. Eigentlich drei sogar, oder? Zwei. Bei der einen Sache weiß ich gar nicht, ob es
Basti, ist das ein Bier oder ein Sektglas?
Oder doch Wein.
Ich glaube, Wein war es nicht. Das war eine Flöte.
Das ist hier zu verpixelt.
Das ist eine feine Sektflöte.
Ach, der Sekt war gerade noch offen.
Ja. Das ist übrigens der Mann, der auch Lachsbrötchen ist, der in Chemie spielt.
Also. Irgendwann kommst du auch noch in das Alter.
Ja. Nächstes Jahr. Hier wollen wir jetzt mal wieder fokussiert bleiben. Wir haben nämlich ganz viel vor. Nee, haben wir nicht. Das geht eigentlich. Aber ja, gut, dass wir die wichtigen Sachen jetzt zuerst geklärt haben. Entschuldigung. Manuel Weyer verlängert bei der BSG Chemie um ein Jahr bis 2023. Und Yannick Mäder kommt aus Cottbus. Ganz überraschend, damit hat noch keiner gerechnet. Was ist aber überraschend ist, dass er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, also für 3 Jahre. So, wie wir das ja immer so schön machen. Nils, wer ist denn eigentlich Yannick Mäder?
Ich habe mich jetzt nicht explizit darauf vorbereitet, aber ich
bin enttäuscht.
Den jungen Mann natürlich trotzdem schon etwas länger als ihr vielleicht. Beispielsweise als jemand hier in dieser Runde, der O-Ton gesagt hat, dass er Mäder bis vor 2 Wochen noch gar nicht kannte. Yannick Mäder kommt aus Borna, hat ein Jahr lang in der Jugend des FC Sachsen gespielt, unter anderem, kam dann danach in die Jugend von RB Leipzig, hat dann dort 2. Mannschaft gespielt, in der Regionalliga unter anderem, ist von da nach Meuselwitz gegangen, hat, glaube ich, 3 Saisons in Meuselwitz gespielt und ist dann von Meuselwitz zum FSV Zwickau gegangen, die 3. Liga, hatte dann da aber ein Herzproblem diagnostiziert bekommen, weswegen ihm der Schritt in die 3. Liga sehr, sehr schwer gefallen ist. Und hat, glaube ich, in 3 Jahren Zwickau nur 12 Spiele oder so gemacht und ist dann vor der letzten Saison nach Cottbus in die Fittiche von Pele Bolles gegangen und hat eigentlich eine sehr solide Saison gespielt. Ich glaube, 6, 7 Buden hat er gemacht oder so. War auch gegen uns im letzten Spiel eigentlich sehr, sehr griffig und hat einige Chancen gehabt, aber keine genutzt. Und ich freue mich all in all sehr auf einen sehr erfahrenen, spielerisch starken jungen Mann, der sehr, sehr professionell eingestellt ist, meiner Meinung nach. Und 3 Jahre Vertrag ist natürlich eine echte Hausnummer.
Vielleicht können wir noch erwähnen, dass er zu seiner RB-Zeit auch schon Berührungen mit dem einen oder anderen aus unserem Kader hat, ne? Beziehungsweise vielleicht Ex-Leute aus unserem Kader. Ich glaube, er hat mit Daniel Heinz zusammengespielt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das kommt hin, ja.
Wahrscheinlich wird Dani ihm erzählt haben, wie schön es bei uns in Leutsch ist. Und damit wir ihm das glauben, dass er sich darauf freut, hat er gleich für 3 Jahre unterschrieben. Was ich finde, ist ein krasses, also das ist ja ein übelstes Statement, dass wir jemanden aus Cottbus holen, der offensichtlich in seine Heimat zurück wollte und sich eben für uns entschieden hat und nicht für die andere Variante in unserer schönen Stadt. Und dass er dann gleich einen 3-Jahres-Vertrag hier unterschreibt, zeigt ja, dass er auf jeden Fall nicht vorhat, uns nochmal als Sprungbrett für irgendwas zu sehen, sondern einfach fußballerisch ankommen will. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird sicherlich keine Verschlechterung qualitativ für unseren Kader sein.
Ich habe gerade mal seine Leistungsdaten aufgemacht, weil Nils hier nicht vorbereitet hier ordentlich. Mega torgefährlich ist er nicht. Aber also gut, dann Meuselwitz in 70 Spielen 7 Tore gemacht, 13 vorbereitet.
Passt ja super in unseren Kader.
Genau. Aber auch kein Stürmer.
Ja. Ja, doch. Also sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ne?
Außen, so Spielertyp. Rechts außen ja, steht hier bei
Spielertyp Timo Mauer. Wahrscheinlich so ungefähr. Also wieder einfach was Quirliges, Schnelles für unser Spiel über die Außen.
Was Meuselwitz?
Was mich jetzt gerade wundert, Nils, du hast irgendwas mit Herz gesagt. Ich meine aber, dass der eine Hirnhautentzündung hatte in Zwickau. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt.
Und ich hatte Herz im Kopf, aber wenn du nachgeguckt hast,
dann... Naja, nee, das war eine Hirnhautentzündung.
Achso, beides nicht schön.
Ja, nee, wollte bloß mal anmerken.
Nee, zu Recht.
Und um das hier noch aufzulösen, derjenige, der Yannick Meter bis vor wenigen Wochen nicht kannte, war natürlich ich. Und ich habe ja mit großem Interesse verfolgt, wie stark und wie wiederholt Pele Wollitz, sein Noch-Trainer, den Abgang bedauert hat, öffentlich. Er hat Yannick Meter in den vergangenen Wochen immer wieder gelobt, also wiederholt, unter anderem in den PKs um unser Spiel, aber auch schon vorher. Es ist mir schon aufgefallen, er hat immer wieder durchblicken lassen, dass er gerne mit ihm verlängert hätte. Ich glaube, das ist auch keine Show oder die Frage wäre ja auch, was hätte er ohnehin damit erreichen wollen. Da ist Wollitz einfach Wollitz und ich glaube, der sagt dann auch manchmal das, was er denkt. Also er scheint wirklich an ihm auch einen Nahen gefressen zu haben und scheint es wirklich zu bedauern, dass er weggeht. Finde ich einfach bemerkenswert und insofern bin ich auch sehr gespannt auf den jungen Mann.
In dem Zusammenhang hat ja auch Wollitz gesagt, dass es irgendwie schade findet, dass er in den letzten Spielen sich da irgendwie nicht auch nochmal belohnt hat. Ne? Also hat irgendwie auch so ein paar höherprozentige Chancen ausgelassen. Hey. Aber trotzdem da nochmal zum Ausdruck gebracht, irgendwie, dass er den gerne in der Mannschaft behalten hätte. Ich habe das auch so.
Muss ein guter Typ sein und passt dann wahrscheinlich auch ganz gut zu unserer Mannschaft.
So in unsere Mannschaft rein. Er hat in Zwickau auch vor der Meningitis 17 Spiele gemacht in der dritten Liga, also quasi auch Stamm, wenn ich es richtig sehe. Und dann danach nicht mehr reingekommen und ja, danach Cottbus gegangen, wo er dann auch, aber also Verletzungshistorie ist jetzt für einen 25-Jährigen schon nicht so ohne Katerriss, wenn das Moselband Anriss, Außenband ist. Außenbandriss. Ja. Mal gucken. Aber er hat ja Zeit, 3 Jahre, um Spiele zu sammeln.
Genau, trotzdem erstmal herzlich willkommen.
Ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen und er hat auch in seinem eigenen Statement, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber da hat er schon auch Ansprüche angemeldet. Also dass er geht so in die Richtung, dass er auch ein bisschen vorangehen möchte und da sich nicht irgendwo hinten anstellen möchte, sondern schon auch Leistung zeigen will und ja, die Mannschaft besser machen möchte. Also ja, der hat offenbar Ansprüche an sich selbst und wir dürfen auch was erwarten.
Aber wie es ja jetzt schon darunter angeklungen ist, so ganz leicht wird es halt nicht, weil ich finde, auf der Position haben wir ja eigentlich schon 2 Leute, die sich ein bisschen da empfohlen haben. Aber Konkurrenzkampf schadet ja nie. Schauen wir mal.
Seine Historie bei Transfermarkt lässt auf jeden Fall darauf hindeuten, dass er auch eben auf vielen Positionen einsetzbar ist und auch eingesetzt wird und dass es gewohnt ist, auf verschiedenen Positionen zu spielen, würde insofern ganz gut in unser System passen, wo ja der Innenverteidiger auch mal rechts außen oder Mittelstürmer spielt und sicherlich auch aus der Not geboren. Aber ja, so vielseitige und ja, verschiedentlich einsetzbare Spieler haben bei uns auf jeden Fall offenbar einen ganz guten Stand. Das würde schon passen. Und was ja auch schon in der abgelaufenen Saison aufgefallen ist, viele Offensivspieler werden auf verschiedenen Positionen eingesetzt, wechseln auch im Spiel die Position recht munter, von links nach rechts und umgedreht. Und da wird viel umgestellt. Ich glaube, das hat auch Methode. Das ist kein Zufall natürlich. Und auch da könnte das ja theoretisch ganz gut reinpassen. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass auch in der nächsten Saison wieder nicht alle verletzungsfrei durchkommen und da kann etwas mehr Breite wahrscheinlich auch gut tun.
Also es ist so irgendwie ein ganz, ganz, ganz klassischer Miro Jagatic-Spieler, ne? So total ambivalent einsetzbar, vorne irgendwie für jede Position denkbar und ja.
Kann der auch hinten rechts spielen in der Fünferkette?
Ja.
Bestimmt.
Hat er zumindest auch schon gemacht, offenbar.
Der hat den Meuselwitz schon alles gespielt aus Innenverteidiger und Torwart. Okay. Also kein Scherz, ist wirklich so.
Und er müsste ja bei Christian Sobotka auch noch aus der Bonner Zeit irgendwie bekannt sein. Also ich glaube, da wird das auch irgendwie noch eine Rolle mitgespielt haben.
Das hinten rechts, ja, also wenn Meda hinten rechts spielt, dann kann ja Brügge wieder auf die 8 oder auf die 10 oder auf die 9.
Ja, Ahnung. Oder ja, im Sturm vorne oder so. Genau. Also, die können ja alle alles spielen. Solange sie selber wissen, wo sie gerade hin sollen, in den nächsten 5 Minuten auf dem Platz, dann passt das schon.
Gut, wollen wir nochmal einen Satz zu Manu Weyer sagen? Also ich fand es auf jeden Fall cool, dass er verlängert hat. Ich weiß auch gar nicht, ist er eigentlich immer noch im Verein, auch so Angestellter im Stadion? Der hat doch zwischendurch ein Praktikum gemacht und dann sich auch irgendwie im Stadion Bau mit gekümmert. Ich weiß nicht, ob er das noch weitermacht, aber auf jeden Fall bleibt er in Leutsch, finde ich cool. Also war er jetzt noch spielerisch weiter immer wieder, also er kam zum Einsatz in der Rückrunde relativ häufig, sei leider nicht immer ganz glücklich, aber ich finde es cool, dass er bleibt, weil er auf jeden Fall
das ist auf jeden Fall auch so eine grundsolide Option immer für hinten links oder hinten rechts und ja, auch ein Urgestein, glaube ich, wichtig, dass der gehalten wird, der ist schon sehr, sehr lange da. Jetzt, wo der ein oder andere jetzt langsam seine Karriere beendet, beziehungsweise vielleicht auf die Trainerbank wechselt oder nicht mehr so richtig im Kader ist, ist es schon ganz wichtig, auch solche in Anführungsstrichen alten Haudegen immer noch im Kader zu haben, die ganz genau wissen, was Chemie heißt und was es heißt, ein Leutscher zu sein.
Und ich habe auch den Eindruck, dass die Identifikation von seiner Seite aus auch sehr groß ist mit dem Verein. Das sieht man so an ein paar Geschichten, die sich jetzt auch um dieses Chemnitz-Spiel und so weiter ranken, wie er auch bei Instagram auftritt. Und ja, nicht zuletzt ist er ja auch Opfer von diesem verrückten Chemnitzer Mob geworden. Und also das, ich freue mich irgendwie auch, dass er bleibt auf jeden Fall und hoffe, dass er vielleicht in der neuen Saison mal einer von diesen Chancen, die er dann auch hat vorne, zu denen er immer wieder unverhofft gekommen ist als Defensivspieler, vielleicht mal einen wieder mal reinmacht, weil er war ja auch mal sehr erfolgreich vom Tor in unserer ersten Regionalliga-Saison.
Ja, schön, Dobby freut sich auf jeden Fall auf ihn.
Sehr gut. Man sieht sich wieder im Strafraum.
Ja. Machen wir weiter mit. Du hast schon das CFC-Spiel angesprochen, deswegen bietet ich das an gerade. Denn der Sächsische Fußballverband hat die Tage bekannt gegeben, dass es keine sportrechtlichen Konsequenzen für das Verhalten des Chemnitzer FCs und seiner Fans geben wird. Ich habe es gar nicht offen, aber ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war so, ja, das hat nichts mit dem Spielgeschehen zu tun. Deswegen sei dem SFV die Hände gebunden und man könne deswegen keine Konsequenzen ziehen, was ich ganz spannend finde, weil eigentlich ist ja die Tür zum Stadion auch ja Aufgabe des Vereins. Deswegen werden Vereine ja auch sanktioniert, wenn Pyrotechnik beispielsweise im Gästeblock gezündet wird. Finde ich dahingehend ja recht spannend, dass man sagt, okay, damit haben wir nichts zu tun.
Ich würde es gerne für mich nochmal ganz kurz sortieren. War der SFV Ausrichter oder Veranstalter?
Das war ein Heimspiel von Chemnitz. Also Ausrichter, ja, aber nicht also Gastgeber, weil es im Endeffekt der Chemnitzer FC seine
Ausrichter. War der Veranstalter, oder?
Eigentlich schon.
Ja.
Aber dann Punkt 2, das war ja auf dem Stadion Vorplatz. Das war ja vorgelagert, bevor die erste offizielle Kontrolle eigentlich stattfindet, was da passiert ist, oder? Sehe ich das richtig?
Es gibt unterschiedliche Berichte, und zwar, dass es gibt mindestens 3 verschiedene Versionen, und zwar, dass vor dem Stadion in Anführungsstrichen kontrolliert wurde, als auch an den Kassen, im unmittelbaren Kassenumfeld und dann auch nochmal im Stadion. Es gibt verschiedene Berichte.
Ich glaube, es überrascht niemanden, dass da nichts passiert, vom Verbandsseite aus. Und es hätte mich auch wirklich stark gewundert, wenn die sich da jetzt irgendwie den Schuh anziehen lassen, was vor dem Stadion passiert. Weil das, was die Polizei wohl bestätigt hat, sind ja diese Kontrollen außerhalb des Stadions quasi, wo es diese Verfahren, angeblichen Ermittlungsverfahren auch gibt. Und da wird wahrscheinlich der SFV sagen, ja, das ist halt vor dem Stadion. Was sollen wir da machen? Also mich überrascht es nicht. Was überrascht uns schon bei...
Jeden Versuch, den der SFV unternehmen würde, da Chemnitz quasi anzuklagen, in welcher Form auch immer, würde sie potenziell immer auch selbst beschädigen, weil sie da verdammt nochmal mit dem Boot sitzen.
Genau, deshalb also die
haben sie kein Interesse daran.
Ja. Genau, einen eigenen Schwanz beißen. Wenn sie da versuchen, was aufzuklären, wird halt rauskommen, dass die mindestens die Mitschuld haben und das wird halt nicht passieren.
So geht Sächsisch.
So geht Verbandsfinal. Also meine, in Sevilla oder in Paris oder letztes Jahr in London oder jetzt in Chemnitz, was für eine Reihenfolge von großen Städten dieser Welt.
Es ist natürlich komplett zu Recht das sächsische Pokalfinale in einem Satz mit dem Europa League und dem Champions League Finale.
Und dem EM-Finale. Das EM-Finale hast du noch vergessen. Ja, eigentlich habe ich sie in der Fallenreihe, also
kleiner
aufsteigen quasi die Reihenfolge. Nee, ist aber trotzdem spannend. Also das, da komme ich wieder auch mal, muss ich auch an die Tage dran denken, an dieses jener Urteil, an die Argumentation, mit dem, ja, wenn ihr selber bei euren eigenen Finals es nicht hinkriegt, für die Einlasssituation ordentlich zu sorgen und da auch Pyro gezündet wird, wie sollen wir das dann machen? Aber es ist ja leider nichts geworden. Aber ja, durchaus spannend, dass es die Verbände nicht hinkriegen, Spiele auszurichten.
Du gesehen hat ja der sächsische Fußballverband auch clever agiert, indem er die Verantwortung dann so halbgar den CFC zuschiebt und sich danach freisprechen kann. Ja, das ist halt gute Verbandspolitik.
Ganz schlau von Hammer Hermann.
Und ja, aber also ganz ehrlich, so schlau finde ich es ehrlich gesagt nicht, weil der SSV ist einer der ganz wenigen Verbände, der sich nicht eindeutig positioniert in Bezug auf Nazis im Fußball. Und Nazis in der Kurve, eben weil er genau weiß, dass ganz viele Vereine da Probleme mit haben und auch nur halbgar irgendwas machen. Und da sind andere Verbände auf jeden Fall sehr viel weiter. Und man kann da durchaus auch eine Methode unterstellen oder eine Strategie, weil wir wissen ja alle, dass Hermann Winkler eben auch nicht der Linksextremist vorm Herrn ist, sondern dass der, glaube ich, eher ein Problem hat mit allem, was irgendwie ein bisschen anders ist und was nicht in so ein schwarz-blau-braunes Muster reinpasst. Und da haben wir wahrscheinlich dann eher ein Problem. Und der zieht da seinen Stiefel durch. Und es wird weitergehen, dieser Mist. Aber ich fände es halt schon wichtig, dass man diesen Verband auch, ja, vor sich her treibt. Und dass man halt laut ist und dass man versucht, immer wieder Missstände anzuprangern und Druck auszuüben, über welche Kanäle auch immer. Und das geht jetzt nicht nur um Chemie oder so, sondern geht da irgendwie um alle, die da mit zu tun haben. Da geht es auch um die Öffentlichkeit. Da muss man eine kritische Öffentlichkeit herstellen. Das finde ich auf jeden Fall bedeutsam wichtig. Und das wird weitergehen. Wir werden uns weiter damit beschäftigen und ja, mal sehen, was kommt. Muss besser werden.
Mein Winkler ist irgendwie ein bisschen wie so ein sächsischer Stromberg eigentlich, oder? Also wie er doch die Verantwortung von sich schiebt, um dann eigentlich das, was der SEV, was den SEV eigentlich ja mehr oder weniger auch betreffen würde, durch die sind der Veranstalter gewesen, der Organisator, und dann einfach zu sagen, ja, das Chemnitz für verantwortlich ist dann auch ein bisschen sehr einfach als Verbandsspitze.
Sie haben nicht mal gesagt, dass Chemnitz verantwortlich ist. Sie haben halt gewesen, durch die Blume. Sie haben halt gesagt, dass keiner dafür verantwortlich ist. Weil wäre Chemnitz dafür verantwortlich?
Die schlimmen Fans sind verantwortlich und da können die armen Vereine und die armen Verbände überhaupt nichts dagegen machen.
Weil die da ganz viele Leute ohne Tickets zum Stadion gekommen sind.
Ist halt gegen Faschos ist halt auch einfach schwierig in Sachsen.
Eigentlich waren ja auch wir schuld.
Ja, genau, das müssten wir nochmal festhalten. Besonders auch wir als chemisches Element waren federführend und ganz klar, mindestens trifft uns eine Mitschuld für diese Sache.
Ja. Ironie öff. Weiter im Text. Haken hinter, also gut, gestern auf jeden Fall ganz schön gekotzt. Ich denke, ihr auch alle wahrscheinlich, als ihr, wenn ihr wieder die DFB-Pokalauslosung geguckt habt, weil Union im Deutschen Holz wäre schon ganz schön gewesen. War wie bei gestern nochmal so ein Also, jetzt ja, hätte denen ja alles Schlechte der Welt gegönnt. Dann ziehen sie halt auch ein ganz cooles Los.
Vielleicht auch ein die Eintracht mit einem fetten Mob von uns gewünscht vielleicht und einem erneuten Heimspiel in Chemnitz.
Ja. Machen wir einen Haken hinter, leider kein DFB-Pokal.
Machen wir ein Hakenkreuz hinter Chemnitz.
Und kommen nochmal weiter in Vereins-News, denn schöne Nachrichten gibt es aus dem Nachwuchs. Unsere U15, also die C-Jugend, ist Meister der Landesklasse Sachsen-Nord geworden. Mit deutlichem Vorsprung vor einer zweiten Mannschaft aus dem verbotenen Stadtteil.
Hey. Herzlichen Glückwunsch.
Ungeschlagen?
Glückwunsch. Oder? Haben die über, also ich habe immer sehr viel gelesen, dass die immer noch ungeschlagen sind.
Ich hatte es offen, warte. Warte mal kurz weiter.
Aber viel haben sie nicht verloren. Haben die nicht auch jetzt sogar die Meisterschaft gegen den verbotenen Stadtteil klar gemacht?
Yes.
Na, am 3-0.
Also sie sind auf jeden Fall nicht mehr ungeschlagen, weil sie am Wochenende jetzt verloren haben nach dem Aufstieg. Also
sie sind bis zum Aufstieg ungeschlagen.
Zu doll gefeiert.
Ja, das ist für eine U15 natürlich. Das ist sicherlich das eine oder andere Bier.
Robbie Bubble. Keine Markennennung.
Genau, und es gibt jetzt Aufstiegsspiele gegen den Meister der Landesklasse Sachsen-Mitte, der aber, glaube ich, noch nicht feststeht.
Dann ist da so in der Verlosung, wenn du jetzt gerade mal dabei bist.
Ich bin ja mit Rechner nicht gerade auf.
Drei Mannschaften da sind da dabei. Ich hatte die letztens auch mal nachgeguckt.
Das sind mir sogar geschickt, die drei Mannschaften.
Ja, ich habe
Freiberg war auf jeden Fall dabei.
Ja, die habe
ich auch. Zweifel oder was mit Dresden.
Irgendwer nebenbei fix googeln. Mein Rechner macht gerade nicht mit.
Geht hauptsächlich darum, um zu erfahren, was als Landesklasse Mitte gilt. Wahrscheinlich dann so Chemnitz, Dresden, Riesa irgendwie so.
Wer ist der Erste?
Also, ich habe sie jetzt. SV Fortuna Langenau, Soccer for Kids Dresden oder der BFC Freiberg?
Ja.
Ja, dann schauen wir mal. Das sind die, die es noch werden können.
Vielleicht findet das ja auch an irgendeinem Tag statt, wo man Zeit hat.
Übrigens der SV Fortuna Langenau mit dem legendären Torverhältnis 66-6.
Ja. Okay, die haben auch 9 Spiele und 10 Spiele. Also, das ist auch echt nur die Hinrunde gespielt wird, ne? Jetzt sieht es aus.
Stimmt.
Wahrscheinlich nur 11 Spiele dann insgesamt. Ja, gut. Weiter im Text. Unsere U23 steht im Stadtpokal-Halbfinale. Das findet am Pfingstmontag in Schleusig statt.
Ja.
Um 15 Uhr ist Anpfiff. Wir sehen uns da.
Nach Schleusig.
Genau, beim letzten U23-Spiel ist aufgrund der dünnen Personaldecke auch ein Hansi Leitzke eingewechselt worden. Also, das ist gerade Hansi Leitzke gestanden. Ach, das ist gar nicht der Leitzke, das ist der andere, ne?
Das ist der junge Leitzke, der etwas jüngere Leitzke. Ja, aber der auch schon deutlich zu alt für die U23.
Ja, der ist Kapitän der U35. Also.
Aber viel interessanter ist eigentlich das andere Stadtpokal-Halbfinale, weil da spielt Pahlen-Sporsdorf 1 gegen Pahlen-Sporsdorf 2. Und es ist natürlich sehr, sehr überraschend und sehr, sehr interessant, wer da als Sieger hervorgehen könnte.
Das ist ja nicht in Finnland hier.
Könnte man sich eigentlich auch erst
zustehen. Jo, genau, zum Nachwuchsarbeit. Da machen wir sowieso nochmal eine Folge. Im Sommer haben wir ja schon gesagt, wir ein bisschen auf die Großfeld noch weiter eingehen. Es stehen Testspiele an ab dem 2.7. Gibt es erst 2 Testspiele. Im Rahmen des Trainingslagers in Parsberg spielen wir gegen Radibor, SV 1992 Radibor. Lausitz-Experte, wo ist Radibor? Ist das schön da? Warst schon mal da?
Wird auf jeden Fall in Bischofswerda gespielt.
Das weiß ich auch, das wollte ich gleich sagen, aber das kennen wir ja schon.
Das muss irgendwo bei Bautzen sein, da kenne ich mich nicht so aus. Ich kenne mich eher da in der brandenburgischen Lausitz aus.
Das letzte Mal, als ich auf die Karte geguckt habe, war Bautzen auch noch in Sachsen, aber...
Habe ich doch gesagt.
Achso, stimmt. Ja, gut, mein Fehler. Ja, ja, war schon gedacht. Gut, also ist er nicht. Genau, es geht gegen Schibok am 3.7.
Aber hier Radibor... hat eine ganz interessante Geschichte, weil das auch ein sorbischer Verein ist oder zumindest hat sorbische Wurzeln und hat auch eine Zeit lang einen slawischen Namen getragen, also auch einen Vereinsnamen. Und die feiern ja ihr 100-Jähriges, habe ich irgendwie gelesen, und laufen auch mit Sondertrikots auf. Also die haben sich zu diesem Anlass einen besonderen Gast eingeladen mit der BSG Chemie. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass man dort in dieser Ecke auf die Idee kommt, sich diese Verrückten aus Leipzig da einzuladen. Also könnte eigentlich was ganz Schönes werden.
Also in der App steht jetzt SV 1992 Radibor. 100 Jahre, ich weiß nicht, ob die da sich noch...
100 Jahre Fußball.
Ah, okay.
Oder sind wir in 30 Jahren?
1922 sind die gegründet worden, ja.
Dann ist es hier in der App ein Fehler.
Okay. Sie heißen das ja mag ja alles sein. Ja. Also SV 1922 Radibor und die ehemaligen Vereinsnamen sind auch auf der Webseite einsehbar. Und herzlich willkommen hier beim
Live-Googeln.
Herzlich willkommen beim Live-Googeln. 100 Jahre. Und zwar hießen die, ich übernehme jetzt keine Garantie Debassi für die richtige Aussprache. Sokol, Slavia, Traktor und jetzt SV 1922. Also wenn ihr mich fragt, ist SV 1922 der langweiligste Name. Alles andere finde ich total lustig und spannend. Also ja, interessanter Verein auf jeden Fall.
Die heißen wirklich, also gut, dann ist ja dann, das verstehe ich auch, dass mit der App falsch. Okay, gut, die heißen 1922. Haben wir es geklärt. Toll. Weiter geht's gegen Bischofswerder.
Da habe ich euch doch noch was beigebracht über die sächsische Lausitz. Bitte.
Cool. Ja. Bleiben in der sächsischen Lausitz in Bischofswerder. Das ist am 3.7. genau. Dann am 9.7. gibt es ein Heimspiel. Wieder mal gegen Beta Nordia Jerusalem. Wie schon im letzten Jahr. Kann dann wahrscheinlich, wird es wieder im Rahmen des internationalen Begegnungsfests sein, würde ich mal denken. Am 16.7. geht es in Hannover gegen die zweite Mannschaft von 96. Hätte man da nicht eigentlich auch Arminia nehmen können? Das wäre doch auf einiges charmanter gewesen als Hannover 2, also 96-2. Naja. Und dann gibt es.
Ist das nicht wieder in diesem Rahmen von diesem Familienfest, wo wir auch jedes Jahr sind?
Na, das ist gegen Beta.
In Bersel da auf jeden Fall.
Ja, in Bersel, genau.
Ob das wieder da in dem Fußballfestding ist, weiß ich nicht.
Aber es ist wieder in Bersel, also liegt ja die Vermutung ja nahe,
ja.
dass das wieder zu diesem Familienfest gehört. Ich glaube, dass, also, ja, ob wir da jetzt einfach so hinfahren, weiß ich nicht.
Warum nicht? Schön da.
Ja, ist vor allen Dingen am Arsch der Heide.
Ja, wie die sächsische Lausitz.
Ist ungefähr gleich weit.
Wir spielen am 20. mal wieder in Grimma. Eigentlich auch jedes Jahr, ne? Und dann am 23.7.
Schöne Anlage.
Plauen. Apropos schöne Anlagen. Ja.
Quizfrage an euch. Welcher Testspielgegner, den wir die letzten Jahre eigentlich immer hatten, fehlt denn hier?
Bislang. Rockstadt, Lenartz, Bingster, Bumster.
Ulda Lenartz, ja, die sind mir auch direkt aufgefallen, dass die fehlen. Mir fällt noch jemand auf.
Wir haben noch letztes Jahr noch gegen Fürth gespielt.
Markranstädt, oder?
Markranstädt. Gibt so einige Evergreens, aber Inter,
gegen Inter haben wir auch immer gespielt.
Na, mir fehlt noch Union Sandersdorf.
Also, ja, gerade Zauber oder Sandersdorf wechselt ja immer. Das ja. Heißt aber auch nur, glaube ich, seitdem er aufsteht, wenn
Abstieg. Stimmt, Zauber
war ja auch mal ja vorher in der Liga.
Ja, wir brauchen das klassische 0-0 gegen Fulda eigentlich so zur Sommervorbereitung.
Ja, bei 45 Grad.
Oder bei minus 10 Grad
im Regen. Fußball.
Es sind auf jeden Fall bisher jetzt nur 6 Spiele, was ich interessant finde, weil letztes Jahr haben wir ja gefühlt 15 gemacht.
Aber
da gab es ja Diskussionen danach.
Genau. Da wurde sich ja auch drüber echauffiert, beziehungsweise Kritik geübt von dem einen oder anderen Spieler. Ich glaube, Benny Bellot hat da irgendwie was Zitierbares damals losgelassen.
Genau, deswegen fand ich es interessant.
Die Sommerpause ist dieses Jahr auch recht kurz. Also da kann man schon verstehen, wenn man in 4 Wochen oder 6 Testspiele macht.
Weil sie so kurz ist, eigentlich ist doch Anfang August geht's los, das ist doch normal.
Ja, zum Beispiel, also jetzt klar, anderes Beispiel, wenn Erfurt jetzt am 18.06. mit der Saison fertig ist, dann haben die halt nur 2-3 Wochen Ruhe und dann geht es dann schon 3-4 Wochen später wieder los.
Ja, aber wir waren schon auf Malle und sind jetzt im Urlaub.
Ja, also für war der Urlaub. Also ist, glaube ich, eine relativ normale Sommerpause.
Für Regionalligisten auf jeden Fall, die jetzt nicht noch irgendwie was auszustehen haben von Oldenburg.
Oder Eilenburg.
Ja, die müssen ja aktiv nichts mehr tun.
Oldenburg. Jetzt hast du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt zum nächsten Thema gelegt, ne?
Yes.
Ja, aber eigentlich
wird offensichtlich nicht aufsteigen.
Der BFC wird offensichtlich nicht aufsteigen und der BFC spielt auch dann wahrscheinlich nächstes Jahr, während die WM läuft. Das wäre auch noch, also im Rahmen, wir hatten nämlich schon mal darüber diskutiert, ne, ob während der WM Pause ist in der Regionalliga oder nicht. Im Rahmenterminplaner ist das Ding, glaube ich, stehen wir auf jeden Fall drin, dass wir bis wie immer kurz vor Weihnachten spielen. Vielleicht nur kurz als Hinweis, aber ja, zu Hause verliert der BFC Dynamo mit 0-2 gegen Oldenburg. Ich bin in der 10. Minute eingeschlafen. Habt ihr es geguckt?
Ja.
Nö.
Klar. Zwei nickende Köpfe. Natürlich. Nils, komm, du hast so wenig gesagt.
Alles wie immer. Nee, ja. Das war ein eigentlich recht ansehnliches Spiel. Es war ganz unterhaltsam. Die Stimmung im Heimbereich war jetzt so ein bisschen wie Abstiegskampf Regionalliga, wo auch immer die da die viele Zuschauer jetzt her hatten. Oldenburg hat es verdient gezogen, meiner Meinung nach, hatten auch einen coolen Mob da mit Regenbogenfahnen unter anderem.
Böse Provokation.
Ja, auf jeden Fall. Die sind ja auch nur Gäste, die sollen sich mal benehmen, Alter.
So. Deswegen hat ja auch der Sprecher in der Halbzeit gesagt, dass er nach Hause gehen soll, so Mutti.
Ja, also ich muss erstmal auf TikTok gucken, was da so los war im BFC-Heimbereich. Naja, also all in all. Also ich will es nicht jinxen, so wie ihr gerade schon, die sagen, dass der BFC nicht aufsteigen wollen, weil sonst gewinnen die 3-0 in Oldenburg.
Vielleicht noch ein 3-1.
Dann wir werden wahrscheinlich sehen. Verlängerung, oder?
Yep. Ja, es gibt doch die Auswärtsregel auch in dem Grad nicht mehr, oder?
Korrekt.
Nee, gibt es nicht.
Gibt es einfach nicht mehr, das ist doch falsch, okay, so.
Ja.
Ich glaube, ich spreche da trotzdem für alle von uns, wenn wir sagen, wir wünschen dem VfB Oldenburg viel Erfolg im Rückspiel und vielleicht können wir uns zusammenlegen und ein paar Kilo Sand nach Oldenburg bringen oder so.
Das kann helfen.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich die schon gerne losgeworden.
Ich auch.
Aber ich will auch Oldenburg loswerden.
Das wiederum ist das andere Ding.
Ja, das ist.
Damit wir, so müssen wir zumindest nicht nochmal drüber nachdenken, vielleicht doch dahin zu fahren, weil wir ja hoffnungslose Fußballromantiker sind. Und dann
ist das wieder am ersten Spieltag. Und dann ist ja, sowieso egal. Es ist
60 Grad.
Und wir sagen alle: Ja, ja, erster Spieltag, scheiß drauf, hin dort. Und dann wird es halt wieder scheiße.
Wenn wir unser eigenes Wasser mitbringen, dann geht das.
Ich stelle mir gerade vor, wie wir
Ingo Kalisch. Fick dich Catering in Eilenburg und fick dich BFC Dynamo, Fascho, Wichser.
Ich stelle mir gerade vor, wie wir während der Saison Ingo Kalisch hätten verklickern wollen, vor eine Regio mit 16 Mannschaften und dann mit der BFC in Eilenburg unterwegs.
Klar.
Ja, aber natürlich ist es lustig, wenn es der BFC jetzt nicht schafft. Also alles hat alles sein Für und Wider.
Wäre schon lustig. Ich finde aber auch so ein bisschen wie Nils, so richtig durch ist das noch nicht. Also, oder besser gesagt, Das Ergebnis kann halt auch trügerisch sein. Und ja, wir werden sehen.
Waren die denn, also war das denn ein spieltechnisch gerechtes Ergebnis, oder?
Wie eigentlich die ganze schon, Saison ja. Schon BFC nicht wirklich gut, fand ich. Hat 2 Standardgegentore gefressen, war nicht gut sortiert, haben viele leichte Fehler gemacht, also auch irgendwie so Ballannahme an der Seitenlinie, Ball flutscht ins Aus. Also so richtig, die waren verunsichert, hast du gemerkt. Und das ging mir über 90 Minuten so, dass ich das so gesehen habe. Die waren nicht in der mentalen Verfassung, wie du eigentlich als potenziell souveräner Gewinner der Nordost-Staffel antreten könntest.
Aber die haben halt auch echt eine beschissene Phase gehabt gegen Ende der Saison, ne? Also die
ja, sind völlig ja, zu Recht. Weil,
total die, in einem Loch eigentlich da in diese Relegation.
Ja, im deutscher Sandloch. die waren nie so gut, wie sie, weiß ich nicht, bis zum 25. Spieltag in der Tabelle waren. Also ich finde halt, die haben sich vorher keine Auszeit genommen oder die haben sich vorher keine Schwächephase genommen. Dumm für die, dass die halt am Ende diese Schwächephase gekriegt haben. Aber ich finde, nochmal, ich habe es schon oft gesagt, ich finde nicht, dass das die Übermannschaft dieser Liga war. War es für mich einfach nicht. Und dieses Auftreten in der Relegation war maximale Verunsicherung. Hätte ich nicht gedacht, hat mich total überrascht. Oldenburg war viel abgezockter, war viel fokussierter. Die haben gewusst, was sie machen. Beim BFC hat sie den Eindruck, die wissen gar nicht, was sie machen.
Also ich denke, das lag einfach nur daran, dass der BFC jetzt 2 Wochen Pause hatte und aus dem Spielrhythmus rausgekommen ist.
Das wird sein.
Und aber vorher von sich aus 3 Wochen Pause gemacht hat. Und ja, aber es ist natürlich schon so, dass wenn Oldenburg, wenn ich das richtig im Kopf hatte, mussten die ja auch bis zum Ende wirklich auch gewinnen und hatten halt nicht irgendwie 10 Punkte Vorsprung, die sie verdatteln konnten bis zum letzten Spieltag. Ja, dann das macht schon, also das macht, glaube ich, schon auch einen Unterschied. Und ja, was Basti auch sagt, ist natürlich im Endeffekt die Tabelle, also kann man ja wirklich sagen, die Tabelle lügt nicht und deswegen waren die auch keine Übermannschaft, weil die ja am Ende nur mit
6 Punkten,
weil dann ja Jena am Ende nicht mehr gewonnen hat, aber waren ja nur 6, im Endeffekt nur 6 Punkte dafür, dass sie zwischendurch schon mal sehr weit vorne waren, ja, haben die sich halt ihre, ihre Schwächephase zum richtigen Zeitpunkt genommen, nämlich in dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich nicht mehr eingeholt werden konnten. Und alle anderen Mannschaften haben zwischendurch mal geschwächelt oder am Anfang oder wie auch immer. Und ja, dann ist am Endeffekt das durchschnittliche Team, was ein bisschen einfach mehr Punkte geholt hat als die anderen durchschnittlichen Teams in dieser Regionalliga, halt Erster geworden bei uns.
Ja, ja. Gibt noch 2 Punkte, die ich ja noch abquatschen wollen würde. Fangen wir an mit der, weil Nils es ja auch gerade schon gesagt hat, mit dem Beispiel Erfurt, ich meine, gut, bei Erfurt ist es jetzt durch, aber ich meine, der Oberliga Nord ist der Aufstiegskampf noch nicht entschieden, wird dann erst in 2-3 Wochen irgendwie vielleicht durch sein. der BFC End. Er hat dann erst am kommenden Samstag, da ist dann auch schon Juni, quasi die Gewissheit, in welcher Liga er spielt. Das ist natürlich auch schon ganz schön krass, wie der quasi sagen, also die Kaderplanung, also bei uns ist er halt irgendwie durch und die müssen dann halt irgendwie innerhalb von anderthalb Monaten da Dritt- oder Viertliga-Kader einstellen. Finde ich auf jeden Fall relativ bedenklich. Und vor allem gilt das ja auch zum Beispiel für den FC Eilenburg und auch für die Mannschaften in der Regionalliga, der Oberliga unten drunter, weil da ist ja auch noch nicht klar, wie viele runterkommen, je nachdem, ob der BFC aufsteigt oder nicht. Das ist auf jeden Fall, ja. Das war wieder ein Thema Wettbewerbsverzerrung. Ne?
Ich glaube, für Eilenburg ist das nicht so ein Problem, weil die sowieso nur einen Oberliga-Kader haben.
auch außer also Benjamin Luis.
Aber es dürfte ja auch wirklich jetzt mal für die
Eilenburg. Um mal ehrlich zu sein, es ist ja schon eher einfach ein besserer Oberliga-Kader gewesen, wo jetzt, glaube ich, nicht viele gehen, weil sie absteigen und dann sagen, nee, also ich muss zwangsläufig Regionalliga spielen. Für die Aussteiger aus der Regionalliga ist es halt wirklich super beschissen, weil du ja so ein Drittliga-Kader, der muss ja also schon deutlich besser sein als ein Regionalliga-Kader und der kostet ja auch deutlich mehr. Und da ist natürlich alles schon weggefischt, ne? Jetzt erstmal. Und das ist schon schwierig auf jeden Fall.
Aber vielleicht wissen sie ja auch am Mittwoch schon Bescheid. Oder ist der Stand? Ist der Stand aktuelle?
Um da auch nochmal zu sagen, Meister müssen aufsteigen, ne?
Ja.
Die Hälfte haben wir gesagt, auf jeden Fall.
Das letzte Mal hatten wir doch hier den Wasserstand von der Spree oder so. Vielleicht bin wir den nochmal.
Ja, es gab letzte Woche noch die Meldung, also kurz nach unserer Aufnahme, dass ich drei Sponsoren als Investoren quasi 400.000 aus dem Kreuz geleiert haben. Ich glaube, dann standen sie bei 700.000 von den ominösen 900.000.
Und sie hatten also wenn es hart auf hart kommt, diese Kohle werden die schon irgendwie zusammenkriegen. Ja. Aber die können sich ja jetzt schon mal überlegen, was sie mit dem Geld machen. Andere schöne Sachen. Irgendwie.
Ob sie ihren Pressesprecher vielleicht dann doch bezahlen.
Genau.
Und spannend ist, dass jetzt ein Trikotsponsor aufgetaucht ist. Ich weiß gar nicht, es war jetzt auf jeden Fall bei Twitter-Thema, ich weiß gar nicht, ob er schon länger da ist, denn der ehemalige Mäzen oder Investor von TB sponsert jetzt mit seinem Fitnessstudio der BFC.
Ja, Berlin ist einfach wirklich
ein Dorf. Ein
Boden, ey, das ist so geil. Also, nee. Also, naja, von TB zum BFC, ey, das ist doch.
Aber ich glaube, der Jens Redlich, um ihn mal beim Namen zu nennen, hat da jetzt, glaube ich, auch eine ordentliche Heimat gefunden. Ich habe vorhin nur gelesen, der hat irgendwie einmal durchgesoffen mit dem Peter Meyer da von dem Wirtschaftsbeirat vom BFC. Dann haben sie sich gedacht, Mensch, wir sind ja hier auf einer Wellenlänge. Hätte man den vielleicht auch schon vorher sagen können.
Auf jeden Fall ist die Möglichkeit, neue Kunden zu fischen in dem Fall.
Genau. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist relativ neu. Also ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, die hatten die ganze Zeit keinen Rückensponsor und sind in den Relegationsspielen mit, um die Fitnessstudio-Kette zu nennen, Crunchfit aufgelaufen. Und das ist nun das Unternehmen, das zuvor bei TB war und dort für sehr viel Häme gesorgt hat in der TB-Bubble, völlig zu Recht. Die sind froh, dass sie diesen Idioten los sind und die haben wirklich hart gekämpft. Und der kann sich jetzt da mal beim BFC irgendwie umtun. Kann er machen.
Viel Spaß
dran. Das Gleiche wahrscheinlich.
Ja. Genau, also am 1.6. wissen wir dann, ob es ein Rückspiel geben wird. Am 1.6. werden wir wohl auch erfahren, ob wir nicht doch statt nach Berlin 17 Mal zu fahren, nach Zwickau müssen. Denn der FSV hat ein, 800.000 Loch? 400.000? 400.000 Loch im Kader. Gibt's jetzt mehrere Artikel auch zu, was ja passiert. Du hast ja auch irgendwie dann gleich so gesagt, hey, wieso kommt das jetzt erst? Wenn das ja bei BFC schon vor ein paar Wochen schon irgendwie war, dass da ein Loch, also ich glaube 800.000 Verlust haben sie gemacht insgesamt, jetzt während Corona und 400.000 haben sie ein Loch im
genau, die hatten doch sowieso schon, die erzählen doch schon seit einem halben Jahr, dass sie dieses jetzt für die nächste Saison drastisch kürzen müssen und alles und offensichtlich
fehlt also da ich glaube, hier geht es beim, in Zwickau geht es genauso wie beim BFC um den Nachweis von Sicherheiten und beim BFC sind das halt, die müssen 900.000 in bar da irgendwo hinterlegen, wie es in Zwickau ist, weiß ich jetzt nicht genau, ob die dann auch in bar irgendwas hinterlegen müssen. Das geht auf jeden Fall um 400.000 Euro Sicherheit, was schon interessant ist, weil ich gehe davon aus, dass beide Vereine, BFC und Zwickau, das vom gleichen Stichtag an wissen müssen, dass das Geld gefordert wird und dass das in Zwickau erst 2 Tage vorher publik wird, ist interessant und auch pikant. Und ich vermute mal, dass damit auch Politik gemacht wird im Verein. Also dass da jetzt die Daumenschrauben angesetzt werden, um möglicherweise auch unpopuläre Maßnahmen durchzuführen.
Vielleicht auch, um doch noch irgendeinen verblendeten Mäzen zu finden?
Naja, also es geht ja ganz offenbar um, also die brauchen 400.000 Euro und es gibt ein Konsortium aus Investoren, die bereitstehen, einen großen Teil, so heißt es bislang, einen großen Teil dieser Summe aufzubringen unter der Voraussetzung, dass gewisse Personalentscheidungen getroffen werden, nämlich sollen sich zwei Vorstände, genau, die sich eigentlich zurückgezogen haben, Lege und wie ist der zweite? Tobias Lege und Thoralf Wagner, die haben eigentlich ihren Rückzug irgendwie angekündigt und die sollen jetzt aber weitermachen sollen. Und aber nur wenn und nur dann wird das Geld auch bereitgestellt, so wird ein bisschen das Drohszenario aufgebaut. Und das sind ganz offensichtlich eben auch Personen, die in enger Verbindung mit den Investoren stehen. Und hiermit wird ja wieder, ja,
klingt
dieser alte Konflikt aufgemacht. Du kaufst dir Einfluss mit Geld und der Verein verliert Einfluss, indem er sich verkauft. Also das alte Problem, die alte Leier. Und vermutlich werden die damit auch irgendwie durchkommen, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, klingt erstmal sehr dramatisch und vermutlich werden in Zwickau jetzt alle aufwachen und sagen, oh, wir müssen irgendwas tun. Und ja, spannend. Aber davon abgesehen, ich finde auch sonst so, Nils, du bist ja unser Zwickauer-Experte, auch sonst so klingt das dort nicht so super rosig. Also erstmal haben die diese 800.000 Verlust oder was das war und dann müssen die ihren neuen Etat, also ihren Mannschaftsetat massiv kürzen. Die haben ein paar prominente Abgänge. Und zusätzlich müssen die noch diese 400.000 Euro jetzt aufbringen als Sicherheit. Also das ist, und selbst wenn sie das hinkriegen, wird die nächste Saison super hart in der dritten Liga, weil die eben definitiv schlechter sind von der Mannschaft her. Die haben weniger Geld und dann noch solche Querelen.
Sag mir jetzt nicht, dann sag ich was. Ich habe das nicht auch im Ticker gelesen.
Soll ich dazu denn sagen?
Betretenes Schweigen.
Ja. Dass Joe Enochs ja auch vom Kicker gefragt wurde, so wie es dann aussieht, und er meinte, ja, wir haben ja immerhin schon 13 Spieler unter Vertrag. Davon einige auch nur unter, also per Handschlag, also Ronny König zum Beispiel soll wohl schon zugesichert haben, dass er bleibt. Ja, ist auf jeden Fall durchaus spannend, was da in Zwickau passiert.
Das klingt doch schwer nach nächstes Jahr Abstiegskampf bis zur Halbserie. Mhm. Und dann Insolvenz, paar Punkte Abzug und dann mit völlig weißer Weste und 9 Millionen wieder den Traum vom großen Fußball in der Regionalliga zu beginnen. Das kennen wir ja schon aus
diversen
Vereinen.
Aber ich finde das total schade, weil die nach außen machen die irgendwie eine gute Arbeit in Zwickau und das ist unaufgeregt und das wirkt alles recht geerdet, habe auch keinen Einblick, aber man fragt sich dann an irgendeiner Stelle dann schon, wie kriegst du es denn hin als ostdeutscher halbwegs Provinzverein oder als ostdeutscher Verein aus einer mittelinteressanten Stadt Drittliga-Fußball zu spielen, wenn die es selbst mit ihren ehrlichen Methoden, zumindest vorgeblich ehrlichen Methoden, offenbar nicht richtig hinkriegen. Also
ja, wenn halt ist jetzt schon in Dynamo Dresden?
Was? Jetzt der Reihe nach.
Ich wollte den Gag machen, ob das schon in Dynamo Dresden geht, wegen mittelgroßer, langweiliger Stadt. Ja, jetzt ist der Moment ist vorbei, jetzt ja, machen wir weiter.
Erklär den Witz nochmal für die Älteren hier, bitte. Also.
Du sagtest, dass du es beachtenswert
findest. Alter.
Nein, ich finde das okay. Ich find das
Mann, okay. Lass mich doch mal.
Ganz kurz noch, ich kann mir
auch mal was
vor zwei, drei Jahren, da Zwickau ja auch schon mal im Abstiegskampf direkt gegen CFC stand und da hieß es dann sogar direkt in der Debatte, ob die dann sich in der Regionalliga überhaupt noch den Profifußball leisten wollen. Also das scheint dort wirklich auch genau das Stellrad zu sein, wo die überlegen, können die sich auf dem niedrigsten Niveau Profifußball leisten oder halt besseren semiprofessionellen Fußball in der Regionalliga.
Ich meine, gut, das ist aber im Endeffekt also auch ein Opfer der Corona-Pandemie, wenn ich so richtig verstehe, als wenn du letztes Mal halt irgendwie sagt, okay, gut, wir haben jetzt 2 Jahre keine Zuschauer gehabt und vor allem in Zwickau wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge weniger, als es ja die Hygienevorschriften gab, dass es halt ein Loch in den, also ein nicht planbares Loch in den Etat reißt, ist ja verständlich. Aber klar, im Endeffekt zeigt das aber auch, dass es vorher halt ganz knapp auf Kante genäht war und dann.
Die hatten sich sicherlich im Sachsen-Pokal auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Trotzdem gebe ich
Bastian. Ja, im Sachsen-Pokal haben die verloren.
So. Glaube ich, ja. Und zumindest gebe ich trotzdem Bastian recht, dass ich das dort bei denen immer noch so am seriösten gewirtschaftet finde, als jetzt, wenn man zu den anderen Insolvenzmenschen hinguckt. Also
irgendwie so ein bisschen das Pendant zum Meuselwitz bei uns, finde ich. So sehr, sehr klein, ein bisschen provinziell, aber irgendwie sehr solide, ehrliche Arbeit über viele Jahre in dieser Liga gemacht und sich da irgendwie etabliert.
Aber man hatte jetzt auch immer bei den Transfers nicht so das absolute Gefühl von Großkotz, sondern das war halt so, dass die sich schon aus dem Fenster gelehnt haben, wenn sie, was weiß ich, jetzt in Elias Hut oder so geholt haben, aber es war halt immer noch nicht so, dass man sich gedacht hat, oh, die übernehmen sich jetzt, sondern naja, irgendwie, das könnte noch finanzierbar gewesen sein.
Ja, wir werden. War ja anscheinend nicht so, wenn da jetzt, also 400.000 Euro kommen ja nicht von ungefähr.
Ja, ich weiß nicht, was ein Lars Lukocz verdient, aber so, also ich glaube nicht, dass das super viel sein wird.
Ich weiß auch nicht, was auch an anderen weiten Kosten waren. Also ich weiß nicht, wie das mit dem Stadion da aussieht, was da noch für laufende Kosten waren während
Corona. Die haben sich doch auch ein neues Stadion gebaut.
Ja, eben. Also relativ neues,
glaube ich. Das frisst doch eigentlich alle Vereine auf irgendwann. Ja. So. Na gut, das können wir nicht wissen.
Was auf jeden Fall eine Fehlinvestition war, war dieser Hühne aus den Tiroler Alpen oder so. Keine Ahnung, wie der hieß.
Von Nils Rheintaler.
Rheintaler, der.
Der keine Taler reinbrachte,
der dümmt. Nee, der irgendwie einfach so drüber geballert hat.
Ich befällt der Name gerade gar nicht, weiß, wen du meinst. Der war aber, glaube ich, nach dem Halten auch schon wieder weg.
Nee, der hat auch gegen uns den Elfer versiebt.
Ja, meinst du den Stürmer, oder? Du meinst nicht den Innenverteidiger.
Ich meine
den
Innenverteidiger.
Maxi Rheintaler.
Du meinst viele Witz erklären oder was er gerade gemeint hat?
Jetzt erkläre ich mal den Witz. Okay, aber weiß
ich nicht. Den Pokal versaut haben.
Aber der ist eine Fehlinvestition,
verstehst du? Nee, ich hab fast schon wieder korrigiert gerade. Ich sage
nichts mehr. Ist okay. Weniger Häme. Also keine Häme für Zwickau, wirklich. Also ich finde es total okay und finde es auch irgendwie schade. Und von mir aus können die gerne in der dritten Liga bleiben. Die sollen irgendwie diese 400.000 Euro zusammenbekommen. Und aber irgendwie auch blöd, wenn dann Investoren Einfluss auf den Verein gewinnen. Also alles Gute für Zwickau. Meine persönliche Meinung.
Bis nächste Saison.
Bis, ja, ja, also im Halbfinale ist dann
sowieso im Pokal. Im Mittelsten spätestens Viertelfinale, ja. Gut,
klar.
Ja, gucken wir nicht in die dritte Liga, sondern nach unten in die Oberligen. Und wer fängt an?
Mir egal.
Aber lieber erstmal
an die Küste gehen.
Ja, ich weiß.
Aber also in der Nord ist es zumindest noch spannender als in den Süden.
Na, dafür gut.
So, jetzt sind wir meine 17 Seiten.
Ich bin gespannt.
Witze oder Ankündigung? Öffnet ja. Nochmal ein Bier.
Oder ich Popcorn. Also, wir haben ja gestern schon im Flag diskutiert, wie genau jetzt die Regelung aussieht. Also zwecks, wie viele Spieltage werden gespielt, wer steigt genau auf oder wie ist die Aufstiegsregelung. Das Kuriose ist, ich habe wirklich nichts gefunden, außer den MDR-Beitrag von Anfang Januar, wo es halt hieß, wir wollen 33 Spieltage spielen in beiden NOV-Oberligen. Aber am 18. Juni ist so oder so Schluss. Da in der Süd ja Merseburg zurückgezogen hat, da kommst du ja vielleicht gleich noch drauf zurück, hat das natürlich nicht geklappt. Und auch in der Nord wird das nicht klappen, weil dort maximal 32 Spiele gespielt werden. Ich habe ehrlich gesagt nicht gefunden, wo das 33. Spiel hin ist, ob vielleicht zwischendurch ein Spieler wieder komplett gecancelt wurde, was ja auch angekündigt wurde. Ich weiß es leider nicht. Noch kurioser ist es, dass einige auch auf 31 kommen werden. Also sprich, dort wird am Ende sehr wahrscheinlich die Quotientenregelung Anwendung finden, weil einige halt 32 Spiele machen, andere 31. Ich weiß leider nicht, warum. Vielleicht wissen einige Zuhörer mehr davon. Ich habe leider wirklich nichts gefunden. Es ist sehr kurios, aber die Mannschaften wurden in der Winterpause oder in der Corona-Pause besser gesagt gefragt, ob sie halt englische Wochen wollen, die Saison ganz spielen wollen oder halt dann doch die für kurze Saison. Und alle 37 Vereine der beiden Oberligen haben für die für kurze Saison gestimmt. Aktuell sieht die Oberliga Nord so aus, dass dort Hertha Zehlendorf mit 29 Spielen und 63 Punkten auf Platz 1 steht. Mit knapp einem Punkt dahinter ist der Greifswalder FC mit 28 Spielen. Dahinter kommt dann erst der Charlottenburger FC, der Ex-Verein von Dietmar Demuth mit 57 Punkten und dahinter dann Blau-Weiß Berlin mit 56. Also die sind wahrscheinlich schon eher aus dem Aufstiegsrennen raus, kann man sagen.
Mal ganz kurz wiederholen, also wie viele Punkte sind es zwischen der ersten und vierten?
Zwischen ersten und vierten sind es 7 Punkten bei noch 9 zu vergebenen Punkten. Okay. Also es ist natürlich noch möglich rechnerisch, aber es ist jetzt nicht allzu wahrscheinlich. Stiege sind schon sicher Lok Stendal, Viktoria Selo, der SFC Stern Berlin und der Brandenburger SC Süd ist so gut wie sicher unten, kann aber noch theoretisch die Klasse halten. Und auch noch Neuruppin steht auf einem Abstiegsplatz, aber da ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass da noch was geht. Genau, ich habe mich dann natürlich jetzt auf die beiden Aufstiegsaspiranten konzentriert, Hertha Zehlendorf und der Greifswalder SC, FC. Bei Hertha Zehlendorf ist ehrlich gesagt eher ein glanzloser Kader. Ich muss sagen, da kenne ich fast niemanden, ich als Fußballnerd, das will schon was heißen. Es gibt natürlich viele lokale, ausgebildete Spieler von Hertha und von Union und von Viktoria und so weiter, wie das halt in Berlin ist. Tatsächlich haben aber nur zwei Spieler Regionalliga-Erfahrung. Das ist einmal Luis Stübe von Hertha 2 und Jason Rupp, der hat letzte Saison in Fürstenwalde gespielt und ein paar Einsätze gemacht. Aber ich sehe schon an euren Gesichtern, die sind nicht wirklich die wahren Knaller.
Ich kenne sie nicht.
Ja. Auch interessant ist, dass der Trainer Fabian Gerz erst 32 Jahre jung ist und damit das absolute Pendant zum Trainer beim Greifswalder FC. Denn das ist mit Roland Groß, der Papa von ach so dünnhäutigen Toni Groß. Genau. Ich habe mal kurz das Restprogramm rausgeschrieben. Also wie gesagt, noch 3 Spiele. Hertha Zehlendorf trifft auf den Brandenburger SC Süd zu Hause. Also für die geht es ja auch noch was. Dann kommt Greifswald auswärts zum Aufstiegsduell. Und zum Schluss kommt Neustrelitz zu Hause. Beim Greifswalder FC sieht das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen professioneller aus. Es sieht nach einem sehr guten und gut gemixten Kader aus. Einige bekannte Spieler dabei, unter anderem Mika Schneider, der hat mal bei Bischofs Werder gespielt. Dann gibt's Robert Müller, der hat in...
Der ist ganz bekannt.
Bischofs Werder.
In dem Nordosten bekannten. Robert Müller hat in die Cottbus und der Haringer Liga gespielt. Dann gibt's noch Löffro Schindig, der hat bei Lok Berliner AK und beim SV Babelsberg gespielt. Hannes Mietzelfeld, der wurde bei RB ausgebildet und hat lange in der Zweitmannschaft gespielt. Ein gewisser Ronny Gabuszewski spielt in Greifswald.
Das ist doch mal einer, den alle
so, kennen. So, den kennen wir alle.
Den nennst du als Fünften jetzt. Was ist denn los mit dir?
Das kommen ja noch ein paar.
Der Chemiker schlechthin in den Kader und du kommst den.
Das ist aber auch ein Hot Take.
Mein Gott.
Mit Lukas Knechtel gibt es noch einen sehr guten Mann. Der hat in Babelsberg und Chemnitz gespielt. Das ist eigentlich ein sehr gestandener Regionalligaspieler. Und last but not least auch ein Ex-Leutscher, Velimir Jovanovic, schnürt mit seinen 38 Jahren nochmal die Türken in Greifswald. Interessant hierbei ist, dass der Kader 10 Legionäre hat. Also ein Anteil von 40% ist somit der höchste Anteil in der Liga. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde auch denken, wahrscheinlich auch in der Nordost gibt es auch keine Mannschaft, die über 40% Legionäre hat. Und Trainer ist, wie gesagt, der Papa von Toni Kroos. Das Restprogramm
Felix kannst du jetzt bitte auch noch erwähnen, ne? Also Felix ist auch noch dabei.
Stimmt. Liebe Grüße.
Habe ich eigentlich gewundert, dass der nicht da mitspielt.
Ja, der
kriegt, also, der kriegt jetzt Panko, ja, aber ich dachte, Panko. Also wie sollte nicht mit seinem Papi aufsteigen und so?
Da gibt es auch gerne mal Livestreams vom RBB. Auch wenn wir im Cottbus spielen, zeitgleich.
Aber vielleicht, wenn die jetzt in die Regionalliga aufsteigen, vielleicht schnürt er noch
sein
Papa die Schuhe.
Der Greifswald FC muss jedenfalls nochmal nach Selo, die wie gesagt schon abgestiegen sind, dann zu Hause gegen Zehlendorf und auswärts nochmal nach Starken. Also am 12. Juni um 14 Uhr wird dann das Duell zwischen Hertha Zehlendorf und Greifswald angepfiffen, wo es dann wahrscheinlich auch um den Aufstieg gehen wird. Und demnach kommen dann, wie gesagt, Zehlendorf auf 32 und Greifswald auf 31 Spiele, wobei dann hier nach die Quotientenregelung angewandt wird und derjenige mit dem besseren Quotienten aufsteigt. Also es wird wieder einen Mathematikmeister geben. Dann habe ich noch mal geguckt, aus Interesse halber, wer denn eigentlich so die meisten Zuschauer hat. Dann will ich euch natürlich mal ein bisschen interaktiv mit einbeziehen. Was denkt ihr, welcher Verein hat in der Oberliga Nord die meisten Zuschauer im Schnitt?
Neustrelitz. Spielen die
Rostock 2.
Ich sage Rostock.
Rostock 2 würde ich auch sagen, wenn du das so sagst. Ja.
Nee, die anderen. Nee, Rostocker FC. Genau. Den meinst du?
Könnt ihr mir auch vorstellen, dass in Greifswald da immer was los ist?
Also ich sage jetzt auch Greifswald. Ich lege mich jetzt hier fest.
Greifswald steht auf Platz 2 mit 392 im Schnitt.
Wie viel?
392 Zuschauer im Schnitt.
Wie in Einburg.
Ah, okay. Holy shit, das ist doch echt wenig.
Und mit sage und schreibe 2 Zuschauer mehr im Schnitt. Auf Platz 1 steht der FC Mecklenburg-Schwerin in der Zuschauertabelle.
Natürlich, okay. Ja. Wahrscheinlich die Nummer 1 in Schwerin.
Ist nicht so schwer, aber...
Was Männerfußball angeht.
Sportlich. Lustiger, was heißt lustigerweise, jedenfalls hat der Charlottenburger FC ganze 78 Zuschauer im Schnitt in immerhin 15 Heimspielen. Also, ja. Die Oberliga-Nord ist jedenfalls nicht bekannt für Knaller. Hansa 241 Zuschauer im Schnitt. Ja, sonst der Rostock FC hat 164 im Schnitt. Also ihr seht schon, da gibt es jetzt keinen so großen Zuschauermagnet oder eine Szene, außer beim BSC Süd natürlich mit der dort ansässigen Szene. Aber sonst ist die Oberliga Nord eine ziemlich graue Maus, kann man so sagen.
Ich glaube, weiß nicht auch noch ein bisschen was los?
Das ist ein paar Jahre her.
Ich. Ja, ich weiß, ich habe im Bundesliga gespielt. Aber das heißt.
Müsste ich kurz mal auf Seite 27 nachschlagen. Ist auf Platz 14 mit 111 im Schnitt.
Okay, krass. Okay, gut. Ist auch wieder zu. Aber ja, ist auch Berlin, ne? Was willst du da machen?
Ja, Interesse halber, Platz 3 ist Pampo, dann Platz 4 Stendal und Platz 5 mal Strelitz. Ja.
In Berlin kannst du halt an jeder Ecke irgendwo Oberliga, Fußball oder sowas sehen. Das ist halt.
Ja.
In Berlin kannst du auch an jeder Ecke Regionalliga, Fußball sehen. Also,
genau, das war mein kleines Roundup zum
Oberliga. Vielen Dank, Nils. Das war sehr gut.
Müssen wir jetzt Tipps abgeben, wer aufsteigt?
Können wir Wünsche. Ich glaube, Wünsche haben wir alle denselben.
Gerne, ja, wir wollen
ganz klar Hertha Zehlendorf.
Ja,
klar. Ist übrigens auch eine schöne Anlage. Wobei ich nicht weiß, ob wir direkt gerade Geld spielen dürfen.
Wahrscheinlich nicht.
Kreiszeit wäre schon schön, aber ich glaube,
gerne versuchen jetzt auch
noch zu steigen. Basti.
Irgendwann müssen die auch mal die Kohle aufgebraucht haben aus den ganzen Großtransfers, die sie dann noch irgendwie ihre Ausbildungsentschädigung bekommen haben.
Ja, vielleicht schiebt Toni dann mal irgendwie 10% von seinem
Champions-League-Bonus.
Ja,
Bonus. Aber ist das die wirtschaftliche Basis des Erfolges in Kreisstadt? Ich glaube eher nicht. Ne?
Also ich glaube, das ist aber schon ein Eckchen rumgekommen ist, was auf jeden Fall erstmal so eine Grundlage geschaffen hat. Also ich glaube...
Hat er dort gespielt überhaupt? Der war doch ganz früh in Rostock und weiß nicht,
ich glaube, das ist trotzdem der Ausbildungsverein. Die Kinder, das wird dann, glaube ich, prozentual nach wie vielen Jahren, die in der Jugend wo gespielt haben. Also Rostock wird auch immer noch was von gesehen haben, aber ich denke, Greifswald auch als erster Verein.
Aber dieser Greifswalder Verein ist ja auch nur so ein Konstrukt. Also den gab es ja, glaube ich, damals auch nicht
aber wirklich. Aber die haben schon ganz am Anfang in ihrer Heimat in Greifswald gespielt zusammen.
Bei einem anderen Verein auf jeden Fall.
Okay, weiß gar nicht genau.
Das ist wahrscheinlich ein Vorgänger von dem jetzigen. Ne? Weil der Vater ja auch schon immer da früher auch als Trainer und Funktionär in diesem Verein immer tätig war. Schon.
Ja.
Also ich denke mal, dass da sicherlich jetzt, also dass die Gebrüder Groß beziehungsweise Toni hauptsächlich sicherlich nicht dort den Spielbetrieb bezahlen wird, aber ich denke schon, dass da mal neue Tore, ein paar Trikotsätze für irgendwelche Mannschaften und ein paar Bälle und solche Sachen wahrscheinlich rüberkommen. Neuer Kunstrasenplatz oder irgend sowas in der Richtung. Würde ich jetzt mal grob denken, dass das so läuft.
Das wäre auch okay. Und
ja, also ich glaube, die brauchen sich infrastrukturell keine Sorgen machen, wo sie Gelder für irgendwelche neuen Sachen herbekommen. Unabhängig jetzt mal vom, wie gesagt, Spielbetrieb und einem Etat für eine Oberliga- oder Regionalliga-Mannschaft, wie auch immer das dann aussieht.
Ja, vielleicht spielt Toni ja nächste Saison selbst in Leutsch mit.
Der.
Was bei uns?
Ja, auch gerne, ja.
Wie sehr, der spielt auch nur Querpässe, braucht man nicht.
Also, es kann durchaus
den Camp von Thomas, dann läuft das.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Greifswalder FC Geld bekommen hat, weil er ist zwar ein Nachfolgeverein des Greifswalder SCs, bei dem die beiden gespielt haben, aber dieser wurde 2003 aufgelöst.
Das meinte ich nämlich damit. Das ist sehr undurchsichtig da in Greifswald und da gab es schon ganz viele Fusionen und Auflösungen und so weiter. Und
ganz anders als in Leutsch.
Ich wollte gerade sagen, 2007, 2008 haben wir da auch gegen irgendeine Greifswald-Verbindung
die Relegation gespielt. Das war wieder ein anderer Verein.
Kreiswalder SV.
Das war der Kreiswalder SV. Genau.
Kreiswalder SV 04 und der ist fusioniert mit dem FC Pommern Greifswald im Jahr 2015 und seitdem heißt, also genau, also der Greifswalder SV 04 ist fusioniert mit dem FC Pommern Greifswald zum Greifswalder FC, der vielleicht, Nachfolger des Greifswalder SC sozusagen ist.
Vielleicht sollten wir alles für die Vorschaufolge aufheben, für den Fall, dass sie aufstellen.
Also es ist kompliziert. Ja. Und einfach, damit man es mal sagen aber kann, es gab in Greifswald auch mal die berühmte Betriebssportgemeinschaft Kernkraftwerk Greifswald. Fand ich auch super.
Jetzt mal ganz krassen Hot Take. Wir wären natürlich für den Fall, dass es der Greifswald schafft, eine Kombiaufnahme dann mit einfach mal Luppen machen, ist ja ganz klar. Als Vorschau auf das Spiel. Das ist, ja, das versprechen wir euch jetzt schon mal. Das
wird sich und da haben wir auch neun Monate, ja,
aber nur,
Zeit, uns gute Fragen zu überlegen.
Ja. Ging es trotzdem nicht hin.
Nur Negativfragen, ihr seid solche Ossis.
Das auf jeden Fall.
Soll ich jetzt mal weitermachen mit der anderen oder wollen wir noch weiter über, habt ihr noch Fragen zur?
Nö, lass uns einfach weiter sinnloses Zeug über Kreisland quatschen. Das ist genau unser Niveau, wie wir das Sommer noch füllen.
Das wird auch noch eine schöne Sonnenzugfahrt.
Wir wollen dir natürlich deine Vorbereitung nicht wegnehmen.
Nee, um Gottes Willen, aber also nochmal kurz, wer war jetzt der dritte Verein, der da noch mit oben drin hängt?
Du meinst auf Platz 3?
Hm? Nee, das ist so wichtig, dass Nils nicht verweist.
Ja. Charlottenburg FC hatte und Blau-Weiß. Ich habe doch hier alles mitgeschrieben.
Ja, nee, aber das Charlottenburg.
Ich habe sogar farbig Ausdruck hier. Das ist alles wunderbar. Ich habe noch eine PowerPoint gemacht.
Die Wahl aus dreimal West-Berlin oder Greifswald. Ja, ganz klar. Greifswald, gut. Die andere Oberliga, die NOFV Oberliga Süd. Ja. Sieht auch nicht anders aus mit dem relativ spannenden Spielplan. Gestartet ist die Liga als eine 19er Liga. Im Januar ist Merseburg zurückgezogen und alle Spiele wurden annulliert. Das heißt, sie sind auch als Absteiger, ja, steht die fest. Das ist eigentlich, ich hatte mal mein Take von letztens mit zwei Mannschaften überleben die Saison nicht. Hatte ich jetzt, kriege ich so einen halben Punkt, wenn in der dritten Liga einer zurückgezogen hat, komplett. Und in der vierten Liga eine komplett, so, dann.
So, also, mach mal lieber weiter, ja? Versuch's
mal nicht erst. Gut. Ja, RWE ist aufgestiegen. Haben wir schon drüber gequatscht. Dass es da aber auch immer noch Querelen gibt um eine mögliche Liquidierung des Vereins, aber der Kaffeesatz lesen. Lass uns mal sein. Ich habe ein schönes Beispiel rausgesucht, dass der Terminplan etwas im Arsch ist. Und habe hier ein schönes Beispiel gefunden vom Spieltag 15, denn der fand statt am 27.10., 13.11., 12.02., 16.04. und am 15.05. hat dann das letzte Spiel des 15. Spieltags in Erfurt stattgefunden. Am Ende kommen von, also so wahrscheinlich, ganz genau habe ich es auch nicht rausgefunden, aber werden alle Teams auf wohl 29 Spiele kommen, bis die Saison durch ist. Das heißt quasi sagen, ja, 5 Spiele weniger als eigentlich gedacht. Der Top-Torschütze der Liga ist
Tommy Kind.
Mit
24.
Weitere
60.
17.
Lori? Was, wie viel?
Tommy Kind hat wie viele Tore geschossen?
Wir sind mittlerweile bei 31 Toren von Tommy Kind.
Nee, 29.
Da haben wir auch eine 4 gemacht, oder?
War doch gut.
Er hat viel gemacht, genau. weit über 60% aller Tore des VfL Halle geschossen. Fühlt sich in der Oberliga nach wie vor ganz wohl. Wird er auch bleiben.
Lipser.
VfL ist im...
Wir brauchen noch einen Stürmer.
No. Ja, aber wir brauchen einen Regionalliga-Stürmer.
Oh.
Benjamin Lewis. Der VfL Halle ist im Mittelfeld. Ja, nach dem verpassten Aufstieg letztes Jahr, wahrscheinlich auch nicht ganz so, nur noch ein bisschen salty, wer es vergessen haben sollte, dass Eilenburg letztes Jahr nach 9 Spieltagen aufgestiegen ist, mit einem um 2 Tore besseren Torverhältnis, 20 Punkten aus 9 Spielen, damals als souveräner Aufsteiger in die Regionalliga gekommen und der VfL damals in kürzeren gezogen. Die drei Aufsteiger aus den Landesligen waren Arnstadt, die jetzt auch direkt wieder runtergehen. Wernigerode hat die Klasse gehalten. Es hat auch den viertbesten Zuschauerschnitt der Liga und spielt DFB-Pokal. Wer hat den besten Zuschauerschnitt? hat knapp Erfurt mit über 2000 und dann, ja.
Vorbau?
Fast. Bautzen ist auch jetzt nach dem Rückzug auf die Landesliga relativ starken Saison, steht jetzt auf 3 oder 4, glaube ich. Ein Tom Hagemann, einen offensiven Mittelfeldspieler mit 6 Toren und 6 Assists. Also schmeiß hier mal so ein paar Namen rein und dann sagt Nils, ja, nee, kannst du nicht machen. Spannend auch noch, natürlich aus meiner Warte heraus, ist, dass Wacker Nordhausen wieder im Keller der Liga steht. Letztes Jahr haben sie den Klassenerhalt ja nur vor Gericht erwirkt. Das ist, wird dieses Jahr dann nicht möglich sein. Die Insolvenz in Nordhausen ist abgeschlossen. Ich habe jetzt leider nicht gefunden, wie das Stadion gerade aussieht, aber das hat zwischendurch schon mal erzählt, dass da fleißig gebaut wird. Jetzt dann ein schönes Stadion für mehrere Millionen, wo man endlich wieder in der Thüringenliga spielen kann. Denn das sieht echt nicht so gut aus, vor allem wenn dann auch noch der BFC nicht aufsteigt. Gehen die letzten 5 runter, da komme ich gleich nochmal drauf. Man hat in Nordhausen auch vor 2 Wochen mal wieder den Trainer entlassen. Jetzt ist Matthias Pesolat, der neue Trainer, den haben sie dann geholt. Genau einen Tag vor Abstiegskrimi gegen Inter Leipzig. Da haben sie 3-0 gewonnen, danach aber die beiden nächsten Spiele ein 0-0 gegen Martinsruder, die schon abgestiegen sind, und 0-2 gegen Zorbau verloren. Genau, mit dabei unten Inter, Leipzig und Grimma. Inter hat einen glorreichen Zuschauerschnitt von
64. Ja. 47.
Das ist gerade nachgeguckt.
Nee.
Das ist genau richtig.
Geil. Wo spielen die eigentlich zurzeit?
Torgau, oder?
Torgau, ne?
Danke. Ja, Grimma 139. Genau, die aktuelle Tabelle sieht so aus, dass Martin Roder und Anstatt abgestiegen sind. Nordhausen mit 26 Punkten, Inter mit 28 Punkten und Grimma gut mit 31. Ja, aber kommt immer noch drauf an, wie viele halt runtergehen. Apropos, wie viele gehen eigentlich runter? Das ist nämlich auch sehr spannend. Denn hier habe ich eine schöne Tabelle gefunden, unserer Tabellenfreunde vom Nordostdeutschen Tabellenverband. Denn es ist die Abstiegsregelung für die Regionalliga Nordost und die Oberliga. Die hat 2, 4, 6, 8, 10 verschiedene Szenarios aufgemacht, was denn passiert und wer dann absteigt und wie viele absteigen und wohin sie absteigen. Genau, und aktuell sieht es so aus, dass, nehmen wir mal, es gibt keinen Aufsteiger zur dritten Liga und es gibt einen Absteiger aus der dritten Liga. Dann gibt es, steigen die Plätze 15 bis 19 jeder Staffel ab und der Unterlegene der Relegation der beiden 14., die dann nochmal gegeneinander spielen, dann nach dem 18.06., also im Juli. Ja.
Das ist alles schon ganz schön abgefahren, ey.
Ja, man muss auf jeden Fall echt studiert haben, für ich so
verstehe. Also bei uns steigen dann, also Eilenburg sind die Letzten, die es noch erwischt, ne? Wenn,
ja.
Wenn der BFC nicht hochgeht.
Genau, und in der Oberliga ist es so, dass es ja, in dem Fall wäre es jetzt
wie aktuell, viele? Das sind dann irgendwie. Wie
5 gehen sicher runter, 5 gehen sicher runter und vielleicht 6.
Eilenburg wäre der 6.
Nee, achso, meinst du denn in der Regionalliga? In der Regionalliga sind jetzt 4, können 5 werden. Ich rede über die Oberliga.
Ja, und wie viele gehen in, also wie viele sind es aus der Süd- und Ost, Nordschleife? Ich hab's,
weiß gerade nicht. Jeweils die letzten 5, wenn es also jetzt so bleibt, dass Dynamo nicht aufsteigt und Viktoria nur runterkommt.
Also, nee, ich meine, wer aus unserer Regionalliga. Also
du meinst, welche Staffel die gehen?
Ja, hauptsächlich.
Also, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Na, wen haben wir denn? Wir haben Eilenburg.
Rathenow, wir haben Fürstenwalde, die nach Nord gehen.
Im Nord,
ja. Eilenburg und das meine ja gut, dann ist die Frage, könnte sein, ja, dass dann noch vielleicht Fürstenwalde in die Süd geht. Würde jetzt meine Geografiekenntnisse sagen, aber wie ihr wisst, sind die nicht so gut.
Na, die haben meistens Süd gespielt, oder?
Weiß gar nicht.
Der war eigentlich immer im Norden.
Ja, wir haben auch gegen Luckenwalde. Also, ich glaube, die haben auch mal getauscht. Wie kann es sein, dass die auch noch mal irgendwie rumtauschen? Wie das damals bei Luckenwalde auch der Fall war, als die runtergesetzt
sind. Ich würde sagen, Fürstenwalde war ja ewig Regionalliga.
Also das stimmt, es war Luckenwalde, die bei uns mit in der Oberliga waren. Ja, stimmt.
Aber darüber reden wir jetzt nicht nochmal. Gut, wo haben wir stehen geblieben? Was halt auch noch relativ spannend ist, ist, dass das Heimspiel von Inter gegen Grimma ausfällt aufgrund dieser Regelung, dass halt einfach irgendwann der Tag gesetzt wird und die sind halt 3 Punkte dahinter, hätten ein Heimspiel gegen Grimma. Das ist jetzt auch so ein netter Wettbewerbsverzerrungsfall, der eher ungeil ist.
Wenn aber den richtigen trifft.
Bleib noch kurz bei Inter, denn da haben wir einen Spieler, den ich ganz spannend fand. Obinna Iloka, der ist von Inter in der Winterpause zum Rostocker FC gewechselt. 17 Tore in der Saison geschossen, für beide Vereine. Ist ein Mittelstürmer aus den USA. Der hat in Griechenland gespielt, auch erste Liga, glaube ich. Ja, das ist vielleicht, wenn er bei uns nicht unterschreibt, einer für Das Vogtland. Nee. Also,
klingt auf jeden Fall nach so einem klassischen Heiner Backhaus-Transfer, finde ich.
Anfang, den habe ich in Wannesburg bei Jan Dilsch gesehen, als Inter zu Gast war. Der war echt stark.
Da hast du gleich gescoutet. Hast du nicht gefragt, hier, wie sie Nummer geben lassen? So.
Ich habe direkt den CE-Kontakt weitergegeben, aber hat sich halt nicht gemeldet.
Hat Heiner Backhaus immer noch was bei Inter zu sagen?
Ich glaube, der ist jetzt bei Rot-Weiß Koblenz.
Ich wollte gerade sagen, den haben sie doch, den
glaub, der Jahren ist nicht mehr bei Inter.
Überall vom Hof, spätestens nach 2 Jahren.
Aber um euch jetzt mal kurz hier aus eurer, von eurer Wolke runterzuholen, ich glaube, diese Söldner-Transfers oder so brauchen wir gar nicht uns erst anzugucken. Also, oder?
Ja. Wenn er 17 Tore in der Regionalliga schießt, ist mir scheißegal, ob er sagen hat oder nicht.
Okay.
Ja, aber 17, also ich meine, er hat in der Oberliga 17.
Ja, Buden, ja, klar.
Und Tommy Kind hat über 30 oder macht 30 Buden und wir wissen, wie.
Ich habe halt durch die Karte
Das ist sportlich in der Regionalliga was anderes ist. Ja. Ganz genau.
Und zwar zwei Klassen anders. Für Stürmer vor allen Dingen, glaube ich.
Da kriegt man Tommy aber auch nicht im Podcast, ja, ne? In solchen Facts.
Ach, das habe ich schon lange aufgegeben.
Melde dich doch mal.
Melde dich doch, ja. Tommy, melde dich doch, wenn du noch Bock hast. Wir haben alles versucht.
So, das in dieser Folge.
Jetzt, bevor wir jetzt hier komplett zu Feinden machen, dann rede ich mal weiter über Zauber und Sandersdorf, die beide die Klasse halten und beide auch sehr formstark waren die letzten Wochen. Über den VfC Plauen wollte ich noch ein paar Sätze verlieren, denn die waren lange oben dran. Und dann die letzten, ich habe es wohl nachgeguckt, ich glaube, die letzten 8 Spiele oder so, haben jetzt am Wochenende wieder gewonnen, aber zwischendurch mal halt irgendwie 8 Spiele in Folge nur unentschieden und verloren. Und da war es dann halt vorbei. Die haben einen ehemaligen griechischen Nationalspieler mit Kyriakos Andreopoulos da, das finde ich ganz interessant. Der.
Mal bitte.
Wie alle Spieler in diesen Ligen, alle mal irgendwann in Meuselwitz waren.
Das ist nicht falsch, ja.
Ja, die Dartsbrüder spielen auch noch. Da ich den Nicht-Aufstieg des VfC Plauen bleiben sie, Fun Fact, ewiger Tabellenführer der NOFV Oberliga Süd.
Stark.
Können den Vorsprung weiter ausbauen. Ja, die 4 Lausitzer Vereine, ist auch noch interessant, dass Bautzen da der Beste ist. Ja, Kischow, Neugersdorf und Schibok.
Neugersdorf. Diesmal korrigiere ich das, bevor wir wieder wütende Zuschriften bekommen.
Neugersdorf.
Neugersdorf, nicht Neugersdorf.
Verzeihung. Ja. Gut. Zu Kischow vielleicht auch noch ein Satz. Ich weiß nicht, ich hatte es, glaube ich, erwähnt bei den Landespokalfolgen irgendwann mal. Ich habe es jetzt mal in Ruhe angeguckt. 26 Spieler stehen im Kader des VfB Kriechow. 21 davon haben eine Energievergangenheit. Darunter Dimitar Rangelov. Wir kennen ihn alle mittlerweile mit 39 Jahren. Ich weiß nicht, ob der nächste Jahr nochmal weiterspielt. Und Top-Torjäger Andi Hebler. 15 Tore, 8 Assists. Sowie Colin Raag, 22 Jahre. Offensiver Mittelfeldspieler, 11 Tore in 22 Spielen. Ausgebildet in Cottbus. Ich habe mal den Namen genannt, ne, wenn er dann irgendwann vielleicht kommt. Habe den schon mal gehört hier bei uns.
Wieder nicht auch Leo Felgenträger?
Ich glaube ja.
Der da auch mal bei uns ein Intermezzo hatte. Den ich auch ganz gut fand eigentlich.
Ja, habe ich wieder gelesen.
Gut. Ja, ist ja jetzt nicht so wichtig. Aber ja.
So, das war's von mir zu dieser Liga. Also Abstiegskampf ist noch spannend. Abstieg ist durch. Ein paar interessante Geschichtchen hier und da. Genau, also geil ist das. Ja, das ist. Ich mich auf jeden Fall freuen würde, wenn Wacker Nordhausen runtergeht. Das ist, glaube ich, so meine Erkenntnis des letzten Tages. Ich hatte nämlich Angst gehabt, weil die zwischendurch auch mal wieder auf Platz 14 standen oder so. Sie da rausgekämpft hatten nach einem desaströsen Saisonstart. Aber ja, wird wohl bald Thüringenliga in Nordhausen gespielt. Viel Spaß.
Schade.
Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Was machen wir denn jetzt?
Das war special, special, special interest heute. Das war ganz schön. Also wer sich das alles antut, Respekt, meine Sonne.
Meldet sich.
Dürft ihr euch jetzt hier, genau, dann.
Wer jetzt noch wach ist,
schreibt mal bitte. Thüringenliga in Nordhausen in die Kommentare für den Fall, dass ihr das schon gehört habt.
Dann verlosen wir ein VIP-Ticket für das Champions League-Finale
2021.
In Deutsch.
So, Medientipps, Freunde der Sonne.
Stimmt, da war er vorbereitet.
Ja, ja, hat er auch schon heute Morgen gleich reingeschrieben.
Das ganz sind ganz gierig. Komische Standards, die hier gesetzt werden.
Ja, aber da hast du ja mehr Stunden Zeit gehabt. Hast wahrscheinlich wieder keinen, ne?
Das 90 Minuten Zeit gehabt, den Medientipp zu finden.
Der Basti, ansonsten guckt Basti kurz in seinen Chat mit seinem Medientipp-Informanten.
Der schickt keine mehr. Wurde jetzt so oft abgeschickt.
Vielen Dank, Matze, by the way. Liebe Grüße.
Ich weiß übrigens gar nicht, woher diese Information kommt. Ja, also ich weiß ja nicht, wer hier in irgendeinem Kontakt steht, aber es gibt immer noch glühende Drähte. Es gibt immer noch Menschen, die mich mit Medientipps versorgen. Aber ich hätte diesmal sogar alleine was.
Okay. Ja, Streber, Lochi, fang mal an.
Ja, bei mir wird es heute auch nischig. Das sind, also eigentlich ist es ein großes Ding und zwei Sachen, und zwar den sogenannten Vosscast. Das ist der Podcast von Ben Foster, der dieses Jahr, der Torhüter Premier Leagues, glaube ich, 37 oder 38, hat dieses Jahr bei Watford gespielt. Und hat ein richtig geiles Social Media Game. Cycling Goalkeeper heißt sein Social Media Auftritt. Das ist also quasi, egal Facebook oder Instagram. Da ist immer was los. Ist ein unglaublich sympathischer Typ, wie ich finde. Und es ist halt Torwart-Zeugs. Also alle, die sich gerne über sowas informieren und Bock auf Insights haben und sehr gute Gespräche mit Leuten aus verschiedensten Bereichen des Lebens auch und des Englischen mächtig sind natürlich. Schaut euch mal Ben Foster an, also den Foscast oder eben Cycling Goalkeeper.
Das war's. Dazu zwei da reingepostet, glaube ich.
Ich habe verlinkt sowohl den Podcast als auch das Social
Media. Ah, okay, gut. Ja, dann mache ich weiter, bevor meine Tipps geklaut werden. Privilegien, so wichtig. Ich empfehle eine Dokumentation über die dritte Liga von Sport und Zeit, über die Lizenzierungsverfahren. Gerade auch ein ganz heißes Thema, vor allem wenn man nach Zwickau guckt. Ich glaube, es ist jetzt auch die Doku letzte Woche rausgekommen, vor ein paar Tagen, also da war das noch nicht dabei, aber geht es auch um Türkgücü und halt irgendwie Pleite Liga, dritte Liga. Und eine zweite Sache habe ich noch, denn heute ist Boris Pahor verstorben, ein Überlebender des Konzentrationslagers Mittelbau unter anderem, der mit 108 Jahren gestorben ist, den ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Necropolis, also generell kann man noch mehrere Bücher von ihm lesen. Das ist jetzt nicht so die leichte Kost, ist aber es ist ein sehr guter Überlebendenroman, und ich wollte ihn heute einfach mal hier die Runde schmeißen, denn also ist eine sehr bewegte Lebensgeschichte, die der gute Mann gemacht hat, der schon im Alter von 8 Jahren als Slowene in Triest verfolgt wurde und quasi sagen, er seit fast ein ganzes Jahrhundert gegen Faschismus gekämpft hat. Ja, genau. Und kann man sich mal mit beschäftigen und lesen. Max?
Ja, ich habe auch was zum Aufregen, so im weitesten Sinne. Und zwar diese zwei neuen Dokus, die über Victoria Berlin erschienen sind, wo die sich als sehr familiärer Verein darstellen. Also das begründet natürlich mit diesen zahlreichen Jugendmannschaften, die so, wo deutschlandweit ja auch die meisten haben. Und da quasi denen ihre ganze Drittligasaison begleitet wird und so Themen wie Zuschauerzuspruch etc. mal komplett ausgeblendet werden. Und da irgendwie so eine Stimmung erzeugt wird, wie ich finde, die Victoria eine Drittliga-Berechtigung irgendwie gibt. Die ich finde, die haben sie nicht. Und ja, das hat so meinen inneren Groll ein bisschen angelegt. Falls solche Gefühle auch jemand haben will, kann uns das ja mal reinziehen. Der Zeugwart war, der
Zeugwart war nicht. Ist,
ja, das ist Zucker, großes Kino.
Aber dann ein.
Alles andere fand ich schon ein bisschen sehr unkritisch und naja.
Das ist auch von Sport Inside, ne?
Ja.
Sportschau, ja.
Ich glaube, ich habe es auf dem Sport Inside YouTube-Kanal gesehen.
Aber es war, glaube ich, nicht von Sport Inside produziert.
Okay. Nee, das wurde von der Sportschau gemacht.
Okay.
Ja. Ja, Link findet ihr.
Bastian, jetzt wer wird zunächst?
Ja, ich habe auch eine Sportschau-Mini-Doku. Und zwar Allein unter Männern, Frauen und Fußball, der lange Weg zur Gleichberechtigung. Ist eine Mini-Doku, eben auch von der Sportschau. Ich glaube, die wurde von Sport Inside auch produziert. Da geht es da im Beispiel über drei Damen. Eine ist U19-Trainerin, also Trainer der U19 vom FC Ingolstadt, die in der Bundesliga dort spielt. Eine ist Präsidentin des Landesverbandes und die andere war Vorstand oder Ehrenrat im Verein irgendwo in im Niedersächsischen nichts. Also ist auf jeden Fall ganz interessant aufbereitet und ist auf jeden Fall immer aktuell und am Zahn der Zeit.
Muss ich dich aufrufen oder redest du einfach selbst mal hier, Bastian?
Ja, vielen Dank für diese Medientipps. Die hatte ich alle natürlich auch auf meinem Zettel. Sie jetzt auch fast ausführlich, also wirklich fast alle hatte ich wirklich auf meinem Zettel. Aber ich habe trotzdem noch was. Wir haben uns ja auch in dieser Folge zumindest andeutungsweise mit dieser Toni-Kroos-Geschichte beschäftigt und dieses etwas verunglückten Interviews nach dem gewonnenen Champions-League-Finale von Real Madrid gegen Liverpool, wo Nils Kaben dann so, ja, Toni Kroos etwas in Rage versetzt hat mit seinen Fragen. Und ja, das war schon ein interessanter Vorgang. Und wir haben das hier auch intern sehr kontrovers diskutiert und die eine oder andere Position, die im Prinzip so das wiedergegeben hat, was die, was bei Twitter auch Mainstream war, hat mich ganz schön in Rage versetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mich mindestens so in Rage versetzt wie die Kaben-Fragen Toni Kroos. Und deshalb möchte ich hier zwei Texte von Spiegel Online, die hinter der Paywall liegen, gerne droppen. Und weil die Texte hinter der Paywall liegen und ich weiß, dass ihr alle irgendwie kein Spiegel Online-Abo habt, in Klammern, kauft euch eins, das lohnt sich, würde ich das hier kurz paraphrasieren. Und zwar zum einen ist das eine Analyse von Peter Ahrens, den ich wirklich sehr, sehr schätze, der bei Spiegel Online oder beim Spiegel Sport macht und das immer sehr fundiert und sehr, sehr kluge Kommentare macht. Und in dieser Analyse sagt er so ein bisschen, sagt er im Prinzip vier Dinge über dieses Interview, nämlich, dass der erste Punkt ist, ja, der Sinn und Zweck dieser Field-Interviews ist auf jeden Fall zu hinterfragen und ist irgendwie auch immer potenziell unglücklich. Definitiv. Und der Mehrwert ist so ein bisschen überschaubar. Aber es ist irgendwie auch part of the game. Und es geht ums Spektakel. Und ja, für die Sender, die das verkaufen, ist es halt Business. Und für die Zuschauer ist es Unterhaltung. Und das hat es erfüllt. Ja, ein zweiter Punkt ist, dass solche Interviews dann möglicherweise auch missverstanden werden, weil der Journalist, der Fragesteller da eben nicht der Steigbügelhalter ist für den Spieler, der irgendwie nur positive Emotionen einfangen soll, sondern er ist eben auch Journalist und zum Journalisten gehört es ja irgendwie auch, kritische Fragen zu stellen und das, was er beobachtet und sieht, zu hinterfragen. Und das gerät da immer sehr schnell in Vergessenheit, wenn man sich Sportreporter wünscht, die quasi mit dem Sportler mitjubeln. Juhu, fünfter Titel und du bist der Größte. Was ist das für ein Gefühl? Solche Fragen kann man sich dann wirklich sparen. Ja, und Toni Kroos unterliegt da irgendwie auch so einem Irrglauben. Das malt Peter Ahrens dann auch aus, nämlich der verwechselt Sportjournalismus mit PR. Und das ist es aber nicht. Das eine ist kritisches Hinterfragen und das andere ist einfach nur das Wiedergeben von dem, was ich selber gerne fühle und möchte. Dafür haben Sportler heutzutage Social Media und Instagram und so weiter, brauchen die gar keine Journalisten mehr. Und der vierte Punkt ist, ja, okay, man kann sich jetzt darüber streiten, ob diese Fragen von Kaben irgendwie klug formuliert waren oder ob die jetzt den richtigen Ton getroffen haben. Aber auf jeden Fall hat er eins gemacht, er hat seinen Job gemacht. So, Punkt. Und das ist der erste Text, den ich da empfehlen möchte. Der zweite Text ist ein Interview, das ist heute erschienen mit Nils Kaben, wo er das auch nochmal, ja, wo er so seine eigene Gefühlswelt da so ein bisschen rundherum erklärt. Ich finde, er macht das ganz okay. Und ja, das sind meine beiden Medientipps. Schaut euch das mal an oder falls nicht, dann legt euch bitte ein Spiegel Plus-Abo zu.
Oder ihr scheißt einfach komplett drauf und verfolgt den Twitter-Account, dessen Namen ich gerade vergessen habe, zu den Vorfällen vor dem Stadion. Denn das ist eigentlich auch das viel wichtigere Thema nach diesem Spiel als Toni Kroos und ein Interview, was im zweiten deutschen Fernsehen eskaliert ist. Denn das Versagen der französischen Polizei und auch der französischen Regierung ist eigentlich das wichtigere Thema als ein Toni Kroos.
Gleichwohl, und das möchte ich jetzt kurz noch sagen, ich habe mich sehr gefreut für Toni Kroos und ich finde, es ist ein großartiger Fußballer und alles in Ordnung und er hat da auch Gefühle gezeigt und Emotionen gezeigt, kann man machen, aber ich glaube trotzdem, dass er ein schwieriges Verständnis hat oder problematisches Verständnis von Journalismus.
Das kann er sein, durchaus, aber ich meine,
ich denke einfach, dass dieser Moment einfach nicht der Zeitpunkt ist, journalistische Fragen zu stellen, in dem Fall.
Das kann man schon
also,
machen.
Das ist also einfach, es geht einfach wirklich, ne, also da geht's an der Wurzel des Übels los. Was bringt es, 5 Minuten nach Abpfiff ein Interview zu führen auf dem Feld?
Und dann, ich wollte das jetzt eigentlich abmoderieren, weil ich das.
Ja, ich finde
es auch, ist das sehr gut. Jetzt quatscht man nämlich eine halbe Stunde, über die große Szene schon kommt. Eigentlich ist es viel beschissen, aber es vor dem Stadion stattfindet und dann geht's los in der Diskussion. Danke, Bastian.
Tut mir leid. Nee, wir müssen das jetzt.
Dann klaut mir doch nicht die Medientipps, dann komme ich damit gar nicht um die Ecke.
Ich finde, Basti hat jetzt eine sehr starke und durchaus auch verständliche Seite da eingenommen. Ich bin ein bisschen auf der anderen Seite. Ich fand das völlig okay, dass der da so reagiert hat, weil ich das Gefühl hatte, dass der Reporter diesen Flow von dem, den Toni Kroos da aufgemacht hat, irgendwie überhaupt nicht aufgenommen hat. Und ich finde es eine total bescheuerte Frage, jemanden zu fragen, ob es überraschend war, dass sie nicht geschafft haben, 90 Minuten lang Liverpool zu verhindern. Das war so ein bisschen der Kern der Frage und das ist halt einfach auch eine schwache Frage. Also natürlich ist in einem Champions-League-Finale nicht möglich, den Gegner 90 Minuten lang davon abzuhalten, Torchancen zu kreieren.
Im Übrigen hat den Flow, also er hat ja ein Anliegen, ne? Er wollte ja über dieses Emotionale mit der Familie da reden. Das war ja so, ne? Deswegen das aufzugreifen nochmal mit einer Frage und dann vielleicht kritisch nachzufragen. Aber den gleichen das hat Frau Van Torra dann im Interview bei The Zone danach übrigens auch nicht gemacht. Hat auch das Gleiche angefangen zu erzählen und dann kam David, David Alaba. Und dann haben bei beiden deutschen Interviews probiert zu erklären über seinen Gefühlszustand gerade. Und beide haben es halt einfach komplett ignoriert. Ist halt irgendwie auch nicht.
Ja, aber es ist auch einfach eine semi-interessante Information, ob da jetzt noch der Hamster mit auf der Tribüne sitzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
für
das Verständnis des Zuschauers ist das eher so Mittel. aber gut, war ihm offensichtlich wichtig, ja.
Das kann er uns dann ja im Podcast erzählen, wenn wir nach Kreisfahrt fahren.
Wir merken uns das.
Aber jetzt haben wir wirklich genug über dieses kleine Interview gesprochen. Jetzt
stellen uns online.
Jonas, bitte nochmal sagen, was für uns ist. Weil das ist wirklich wichtig.
Das ist wirklich wichtig. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir stellen uns online.
Wir stellen uns in Kreisfahrt.
Macht's gut.
Tschüss. BSG. Bleibt stabil.
Mit alle ihre Claims raus, dann.
Ja, ist doch irgendwie so auch.
Das ist in der Aufnahme
beenden. Wichtig, oder? Markenbildung.
Ja, genau.
Ole, ole, ole.